Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch auch nochmal ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ist so ein bisschen besonderer Sonntag. Einmal hat Kerstin gesagt, haben wir Ferienzeit, sind so ein bisschen dünner besetzt, aber wir haben auch Schützenfest hier in Hand. Das habt ihr alle zum Teil freudig, zum Teil leidig erlebt. Mit Parken ist ja so ein bisschen problematisch. Deswegen freue ich, dass wir alle den Weg hierher gefunden haben und jetzt auch gemeinsam Gottesdienst feiern. Und ich möchte quasi zu den vielen Gedanken noch die biblische Betrachtung anhängen, Predigt mit euch betrachten und möchte aber, bevor ich das tue, noch beten. Gott, ich danke dir, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen hier in Hand und dass wir dir begegnen dürfen als Gemeinde. Das haben wir getan in Liedern und auch schon im Gebet und wir wollen das jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Lass es in uns lebendig werden. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr Märchen mögt. Ich finde Märchen immer ganz spannend. Und ich fange an meine Predigt mit einem Zitat aus einem Märchen und ihr wisst sofort, wo ich bin. Ach, wie gut. Ihr könnt schon mitsprechen. Also, nochmal zusammen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Wer von euch den Märchenwald in Altenberg kennt, der kennt auch das Rumpelstilzchen, der Kinderschocker aus meinen Kindertagen. Ja, Vicky nickt. Da gibt es nämlich so einen Turm und dann muss man als kleiner Köttel davor stehen und laut rufen, Rumpelstilzchen. Und dann knattert das da oben in dem Turm, dann geht so eine Klappe auf und dann kommt so ein Gnom, der für Kinderaugen ziemlich kratzig aussieht, raus und spricht genau diesen Spruch. Und dann sind wir Kinder, ich erinnere mich da noch gut, immer schreiend weggelaufen, wenn dieser kleine Knarzi da rausguckte. Rumpelstilzchen. Das erste Mal veröffentlicht in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. 1812 und 15 gab es zwei Stufen sozusagen herausgekommen, relativ früh. Das war die Zeit Napoleon, wenn wir an die Geschichte gehen, glaubt man gar nicht, dass die so alt sind, diese Märchen. Und interessant ist, dass es einen Forschungszweig gibt, nämlich die Märchenforschung. Und diese Märchenforschung hat rausgekriegt, dass viele dieser Märchen, dieser alten Erzählungen, ganz archaische Motive überliefern, die eine ganz universelle Bedeutung haben. Und beim Rumpelstilzchen, und da ihr das schon zitieren konntet, kennt ihr die Geschichte des Rumpelstilzchen, geht es um ein ganz zentrales Thema, nämlich die Namen und die Macht, die jemand hat, wenn er den Namen des anderen kennt. Das ist so die Kerngeschichte hinter diesem Rumpelstilzchen-Märchen. Das Wissen und die Bedeutung um einen Namen, die Bedeutung eines Namens ist ganz, ganz wesentlich in unserer Kultur und ich glaube in jeder Kultur. Zum einen verleiht ein Name einem Menschen eine Persönlichkeit. Und das kriegen wir mit, wenn Menschen vielleicht in Lebensumstände kommen, wo sie entpersönlicht werden sollen, also entmenschlicht werden sollen, dann wird als allererstes der Name abgeschafft und du bist eine Nummer. Im Gefängnis, beim Militär, wo auch immer. Du bist eine Nummer und keine Person mehr. Also, der Name verleiht einem Menschen eine Persönlichkeit. Und, jetzt kommen wir wieder zurück zum Märchen, das Wissen um den Namen bedeutet immer wieder auch in der Kultur, dass ich Macht über eine Person habe. Und da gibt es jetzt 1000 Beispiele aus dem Alltag. Die Pädagogen wissen das immer ganz gut. Wenn man so vor so einer Gruppe steht oder so einer Schulklasse mit lauter Rabauken, dann ist es immer gut, zumindest die Namen der vorlauten Schüler zu kennen, weil man die dann sofort ansprechen kann. Und das trifft dann eher, als wenn man irgendwie anonym sagt, seid doch mal leise oder so. Also, das Wissen um den Namen einer Person bedeutet gleichzeitig auch Macht. Und das hat natürlich ganz universelle Hintergründe. Auch, weiß ich nicht, im polizeitechnischen Rahmen, also immer wenn ich deinen Namen weiß, weiß ich auch etwas über dich, habe ich Macht über dich. Jetzt wollen wir heute natürlich nicht über Märchen und Namen diskutieren, sondern ich will mit euch einen biblischen Text betrachten. Und tatsächlich ist die Bedeutung von Namen in der Bibel auch eine ganz besondere und eine besonders wichtige Bedeutung. Denn auch im biblischen Kontext ist ein Name mehr als ein bloßes Rufmittel. Kevin kommt zum Essen oder so. Sondern diese Namen sind immer sehr bedeutungsschwanger aufgeladen. Im Judentum wurden Jungen am 8. Tag nach der Geburt, und zwar ist das der Tag der Beschneidung, der Name gegeben. Also mit der Beschneidung, der Initiation in das jüdische Volk wurde auch der Name für das Kind, für den Jungen hier in dem Fall, gegeben. Und dieser Name hatte immer, war immer zusammengesetzt aus zwei Aspekten, aus zwei Punkten, nämlich einmal eine Eigenschaftsbeschreibung, also etwas, was eine Eigenschaft transportiert hat, was man sich für dieses Kind wünschte. Und zum anderen gab es auch ein Element von Verheißung, wo eine göttliche Verheißung drinne liegt. Und gerade diese Namen haben immer auch Silben dann, die in diese Verheißungsrichtung gehen, die etwas mit Ja oder El zu tun haben. Und diese Ja, also wenn ich jetzt sage Jakob, ne, oder El Elia, dann sind da immer Bezüge zu Gott. Also diese Ja und El Kurzform haben immer schon einen göttlichen Bezug und damit eben auch was Verheißendes, was Segensvolles, was in den Namen gelegt wird. Ich mache mal Beispiele. Name und Person bilden damit auch im biblischen Kontext eine untrennbare Einheit. Da haben wir zum Beispiel den biblischen Namen Deborah. Haben wir eine Deborah hier? Ich glaube nicht. Deborah heißt die Biene. Und da haben wir natürlich auch die Eigenschaft des Fleißigseins, des Emsigseins und so weiter und so weiter. Oder wir haben den Namen Jona. Jona kennen wir aus dem Alten Testament, Prophet, was die Taube ist. Oder Dison, die Antilope. Und dann ein Name, wo eben ganz stark dieser Gottesbezug drin ist. Da hätten wir den berühmten Propheten Jesaja, was übersetzt heißt, Gott ist heil. Und da ist schon auch ein theologisches, ein geistliches Programm, was dahinter steht. Oder Samuel, da haben wir diese EL-Endung, erhört von Gott. Also da haben wir wieder diese Gottesbezüge. Und beide Elemente finden wir in Namensgebung in der Bibel. Im Predigttext, den ich heute mitgebracht habe, und der knüpft so ein bisschen an meine Predigt von letzten Sonntag an, wir bleiben nämlich im zweiten Mosebuch, im Exodus, da geht es auch ganz zentral um Namen. Und es geht ganz zentral, und ich hatte es letzte Woche schon mal anzitiert, um eine sehr besondere Begebenheit im Alten Testament, das ist die Berufung des Mose, und das ist die Geschichte des brennenden Dornbusches. Kennen viele von euch, die Bibel kennen diese Geschichte auch. Und es geht hier um eine sehr besondere Gottesbegegnung. Texthintergrund: Mose ist geflohen aus Ägypten. Er ist in der Wüste unterwegs und ist hier untergetaucht, sozusagen undercover, würde man sagen, und arbeitet als Hirte einem fremden Stamm, einem fremden Volk, ist unterwegs und bemerkt plötzlich eine natürliche Besonderheit, etwas, was man als jemand, der sich in der Natur auskennt, eben nicht erklären kann. Ein Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und das macht ihn neugierig und er geht zu diesem Busch und dann spricht sozusagen Gott aus diesem, ja, wundersamen Busch zu Mose und beruft ihn letztlich, sein Volk, das Volk Israel, aus der ägyptischen Gefangenschaft zu befreien. Ich lese Exodus, also das zweite Buch Mose, und da aus dem dritten Kapitel, das ist so ein bisschen vor der Stelle, die ich letzten Sonntag betrachtet habe, und zwar lese ich da die Verse 4 bis 6, und dann springe ich so ein bisschen, weil es sonst zu lang wird, und gehe noch auf die Verse 13 bis 15. Und ich lese aus der Guten Nachricht im heutigen Deutsch. Die Situation habt ihr sozusagen vor dem Hinterkopf, der Busch brennt und Mose ist neugierig und wird plötzlich angesprochen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an: Mose, Mose. Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Jetzt springe ich in den 13. Vers, ein bisschen weiter. Mose sagte zu Gott, also er wird jetzt berufen sozusagen, das Volk aus Ägypten zu führen, und Mose erwidert jetzt auf die Berufung hin auf Gott. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, welchen Namen hat er? Was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin der, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zu den Israeliten, der, ich bin da, hat mich zu euch geschickt. Der Herr, er ist der Gott eurer Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob, denn Herr, ich bin da, ist mein Name für alle Zeiten, so sollen mich auch die kommenden Generationen nennen. Ja, Punkt. Und dann geht's weiter. Namen. Sehr spannende Geschichte, uns durchaus geläufig. Und interessant ist zu schauen, was hier auf dieser Namensebene passiert. Gott beruft Mose in den Dienst. Und er beruft ihn persönlich, indem er ihn mit seinem Namen anspricht. Mose ist ein ägyptischer Name, der aus der Wurzel des ägyptischen Wortes für Gebären gebildet wurde. Also kein hebräischer Name. Warum ist das so? Ihr kennt ein bisschen die Mose-Geschichte. Mose ist, das ist diese Geschichte mit dem Weidenkörbchen, und er ist am Hof des Pharao erzogen worden, ist im Grunde ein Prinzensohn und ist deswegen durch und durch geprägt von der ägyptischen Kultur, von der Hofetikette, weiß aber trotzdem oder erfährt irgendwann, dass er eben gar kein Ägypter ist, sondern ein Hebräer, jemand aus dem Volk Israel. Trotzdem der Name natürlich ein ägyptischer Name. Die Berufung ist konkret und unausweichlich, sodass Mose nichts anderes übrig bleibt, als mit ich höre zu antworten. Obwohl dies die erste Gottesbegegnung ist, die Mose hat, ahnt er gleichsam, dass er es mit Gott zu tun hat. Es ist ein heiliger Boden, und wir haben es im Text gehört, Mose scheut sich näher zu gehen, weil er merkt, oh, hier ist was ganz Besonderes, das ist eine Situation, die jenseits von allem, was ich kenne, passiert. Und es geht weiter, es entsteht ein Gespräch, es entsteht die Berufung des Mose, und Mose fragt nun, was ich sehr mutig finde in dieser sehr ehrfurchtsvollen, heiligen Situation, er fragt Gott, naja, wer bist du denn? Er merkt, da ist Gott, da ist was, jemand, der außerhalb aller Kategorien ist, aber er hat den Mut zu fragen, wer bist du denn, was ist denn dein Name? Und natürlich ist es normal in seiner Kultur, denn alle Götter haben Namen und es gibt mannig Götter in seiner Kultur. Und Gott bleibt tatsächlich nicht anonym, sondern stellt sich Mose in doppelter Weise vor. Einmal geht er auf eine Erfahrensebene. Er sagt, ich bin der Gott der Väter, und verweist dabei auf die alten Verheißungen, die die Vorfahren Mose erhalten haben. Gleichzeitig wird aber auch auf die Erfahrung der Väter mit diesem Gott hingedeutet. Das heißt, er bleibt nicht im Wagen, im Nebulösen, sondern Mose hat sofort eine Idee, aha, da hat mir doch der Opa von erzählt und davon habe ich die Geschichte gehört. Da haben Leute aus meinem Volk wesentliche gute Erfahrungen gemacht mit diesem Gott. Der zweite Punkt ist, dass er jetzt tatsächlich auch einen Namen nennt. Er sagt, Jahwe ist der Name, und Jahwe heißt, ich bin da, oder, wie wir es im Text gehört haben, der ich bin, ich bin da. Und da stutzen wir jetzt ein bisschen, weil wir sagen, naja, sorry, das ist ja nun kein Name, ne? Also, da gibt es schönere Namen, aber ich bin ist kein Name, komisch. Und das Interessante ist, dass er letztlich auch gar keinen Namen nennt, sondern im Grunde dem Mose schon mit einer Verheißung antwortet, mit einem Programm, mit einem Wesenszug. Das heißt, Gott ist nicht in einem Namen zu fassen, sondern er ist zu erfahren, er ist zu erleben, im Leben, im Vertrauen zu erleben. Ich bin da. Wenn man da noch tiefer reingeht in diese Formulierung, dann müsste man sagen, eigentlich bedeutet dieser Name, ich bin der, ich gewesen bin, also im Rückblick, ich bin der, der ich bin, also dem du begegnen kannst, direkt, und ich bin der, der ich sein werde. Das heißt, wir haben alle zeitlichen Dimensionen noch in diesem Namen drin und damit eigentlich eine Ewigkeitsdimension, eine zeitlose Dimension. Gott war da, Gott ist da und er wird da sein. Und das impliziert dieser Name, der gar kein Name ist, sondern ein Programm. Und das ist was ganz Neues, das gibt es in der ganzen antiken Welt bisher gar nicht. Mose, ägyptisch geprägt, habe ich schon gesagt, der ist damit groß geworden, dass es einen riesen Götterhimmel gibt. Da gibt es Götter mit Schakalsköpfen und da gibt es Götter in Form von Vögeln und so weiter. Also die ganze Natur ist irgendwie göttlich und man hat sehr konkrete Vorstellungen, klare Namen und klare Aufgaben, für die diese Götter zuständig sind. Und wenn du ein Problem hast, dann kramst du in deiner religiösen, spirituellen Götterkiste und ziehst den raus, der gerade zuständig ist. Kann man gut machen. Auch in anderen Kulturen in dieser Region, dieser Wüstenregion bei den Nomadenvölkern, gibt es immer Hausgötter, das heißt kleine Figürchen, die dann auch weitergereicht werden von Generation zu Generation, wo eben dann auch das Heil dran hängt. Aber was eben all diesen Gottesvorstellungen gemein ist, dass das Götter sind, religiöse Vorstellungen sind, die ich bedienen kann, die ich sozusagen aus der Tasche ziehen kann und verwenden kann. Und das ist jetzt eine völlig neue Dimension auch der Spiritualität, der Religiosität, dass hier ein lebendiger Gott spricht, auf den ich keinen Zugriff habe. Das ist kein Gott, den ich als Figürchen in meine Hosentasche stecken kann und sagen kann, ja, jetzt brauche ich den gerade mal, kram mich raus, hilf mir mal, dann tue ich ihn wieder weg und vergesse ihn. Sondern dieser Gott ist so heilig und so umfassend, dass ich persönlich keinen Zugriff habe, keine Verfügungsgewalt habe. Jahwe heißt dieser Gott und dieser Name ist da kein Name, sondern ein Programm. Gott lässt sich mit diesem Namen, ich bin da, ich bin, nicht festlegen und damit in den reich bevölkerten Götterhimmel der antiken Welt sozusagen als zusätzliche Figur dazustellen. Nein, das ist ein anderer Gott. Die Namensnennung und gesamte Gesprächsführung weist Gott eindeutig als Person aus, über die wir nicht verfügen können. Moses Erfahrung mit Jahwe, mit diesem Ich bin Gott, Gott steht zu seinem Wort. Gott ist da. Das wird für Mose die Grunderfahrung für sein weiteres Leben sein, sowohl in Ägypten als auch in den folgenden 40 Jahren der Wüstenwanderung. Gott ist da, aber er ist nie verfügbar. Er ist die Rauchsäule, er ist im Wind oder entrückt auf dem Berg. Er ist da, aber nicht verfügbar. Ja, danke schön. Drüben geht jetzt das Schützenfest los mit Charam-Tam-Tam und das ja, lässt uns hier ganz cool bleiben und wir betrachten weiter das Wort. Fazit: Gott ist nicht in den Griff zu bekommen, nicht menschlich und schon gar nicht wissenschaftlich und wird dadurch niemals verfügbar für mich und für dich sein. Beide Benennungen machen eines klar: Wenn ich diesen Gott Jahwe kennenlernen möchte, muss ich mich auf ihn einlassen. Und das geht nur über den Weg einer gemeinsamen Beziehung. Das einzig Konkrete, Verbindliche in Gottes Offenbarung ist der Hinweis auf die Erfahrung im Leben. Erfahrungen, die andere gemacht haben. Und deswegen ist unsere Gemeinschaft hier so wichtig, weil das ein ganz wichtiger Punkt von Gemeinde ist, dass wir Erfahrungen mit Gott teilen können miteinander. Und selbst wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich an Gott zweifle, habe ich eine Schwester oder einen Bruder, die mir sagen, oh, die Situation kenne ich und ich habe da ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und das macht Mut. Also Erfahrungen, die andere gemacht haben oder die ich gemacht habe oder noch machen werde. Jahwe als Programm, als Zusage für jeden von uns bedeutet, ich will für dich da sein und du wirst die Möglichkeit haben, die Gelegenheit haben, dies zu merken. Ja, jetzt sind wir Christen und das, was wir bisher betrachtet haben, gilt erstmal fürs Alte Testament. Wie steht es um Jesus jetzt, wenn wir Gott betrachten und Gottes Namen betrachten? Ist Jesus was Neues, was anderes? Können wir Jesus statt Jahwe stellen? Fragezeichen. Und interessant ist, dass es mit Jesus eine völlig neue Bewandtnis hat. Denn Jesus ist eine wirklich konkrete Person. Da macht die Bibel, das Neue Testament, kein Hehl draus. Wir wissen genau, wer Jesus ist. Wir wissen, aus welcher Familie er kommt. Wir wissen, wo er geboren ist. All diese Inhalte über die Person, Persönlichkeit Jesu, ist Gegenstand unserer Weihnachtsgeschichte. Das ist das, was wir Weihnachten betrachten. Jesus ist eine konkrete Person in Menschengestalt. Wir wissen den Geburtsort, seine Geburtsumstände, wir kennen die Familie, wir kennen seine Verwandten. Es ist eine konkrete Person. Und das ist alles andere als ein Gott erstmal. Und tatsächlich, Jesus ist auch ein Name und ein Name, der programmatisch ist. Denn wir haben hier wieder diese Silbe J-I und Jesus bedeutet, der Herr ist heil. Also ein programmatischer Name, wie wir das auch schon aus dem Alten Testament kennengelernt haben, bei den Propheten zum Beispiel. Oder Gott ist mit uns. Das ist ein Verheißungsname, der von Gott gegeben wurde, können wir im Neuen Testament nachlesen. Und wenn ich das betrachte, dann muss ich tiefer gehen und dann sehe ich plötzlich, dass zwischen Jesus und Jahwe gar kein Widerspruch herrscht, sondern hier eher eine Konkretisierung passiert auf einen Gott, der für mich fassbarer ist. Denn im Johannesevangelium, 15. Kapitel, gibt es die ganz berühmten Ich-Bin-Worte. Ihr erinnert euch vielleicht dran. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und so weiter. Ich bin das Wahre, also diese Ich-Bin-Formulierung. Und da sind wir genau wieder an dem Jahwe-Namen Ich Bin. Also ich bin, der ich bin, der ich war, der ich sein werde. Und all das gilt nun auch für Jesus. Das heißt, er sagt, wenn er in diesen Ich-Bin-Formulierungen aus dem Johannesevangelium sagt, ich bin wie, dann ist das eine Ebene. Aber er sagt gleichzeitig, ich bin dieser Jahwe. Dieser Jahwe lebt in mir und offenbart sich in mir. Also wir haben hier eine Doppelbedeutung. Die Frage ist, ist mit Jesus, dieser konkreten Person, nun dieses Dilemma der Unverfügbarkeit Gottes aufgelöst? Und das wäre die Frage an uns, jetzt wird noch geböllert, ist die Frage an uns, ist damit auch klar für uns, dass wir Jesus jetzt im Griff haben, weil er eben so konkret ist? Meine Erfahrung ist das nicht. Ich erlebe Jesus genauso, wie Gott im Alten Testament immer wieder geschildert wird, als ein Gott, der da ist und trotzdem für mich nicht verfügbar ist. Das ist ganz wichtig. Und das macht manchmal auch Frust im Glauben. Das geht uns nicht anders. Es ging auch schon den Menschen zu Jesu Zeiten, also Zeitgenossen Jesu genauso. Und ich möchte ins Neue Testament springen und möchte hier eine Begebenheit lesen aus dem Matthäusevangelium, aus dem 16. Kapitel. Und da haben wir auch wieder eine Begegnung, aber diesmal zwischen Jesus und einem seiner Jünger, vielleicht einem der prominentesten Jünger, nämlich Petrus. Und ich lese aus dem 16. Kapitel die Verse 13 bis 18a. Und es geht um die Frage, was denken die Leute, wer Jesus ist? Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Menschensohn ist hier eine Selbstbezeichnung, die Jesus für sich selber gemacht hat. Also, für wen halten die Leute mich? Fragt Jesus seine Jünger. Sie antworteten, einige halten dich für den Täufer Johannes. Andere für Elia, damit hätten wir einen Propheten aus dem Alten Testament. Und wieder andere meinen, du seist Jeremia, ein anderer Prophet aus dem Neuen Testament, oder sonst einer der Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Wieder Name, ein zentrales Thema, aber hier geht es darum, Jesus ist bekannt, er hat einen Namen, der durchaus geläufig ist. Aber was denken die Leute, wer Jesus ist? Und wir merken in den Antworten, wie seine Zeitgenossen selber im Schwimmen waren, diesen außergewöhnlichen Prediger und Rabbi zuzuordnen, auch heilsgeschichtlich zuzuordnen. Und interessant finde ich, nachdem Simon Petrus sein Bekenntnis gesprochen hat und sehr klar formuliert hat, du bist der Christus, erwidert Jesus auch wieder mit konkretem Namen, Simon, Sohn des, also das ist hier nicht irgendwie, ja, du bist einer von denen, die erkannt haben, wer ich bin, sondern es geht um dich, es geht um mich konkret und um diese Erkenntnis, die ich und du haben, und sagt ihm das zu. Und interessant ist, dass Simon Petrus jetzt sagt, der Christus, und das muss uns klar sein, dass hier Jesus Christus nicht der Familienname ist, also das ist nicht der Sohn Peter Christus, sondern Christus ist ein Titel, ein Ehrentitel, der so viel heißt wie der Gesalbte. Also in dieser Bezeichnung Christus schwingt auch schon eine Anerkennung mit und ein Respekt und eine heilsgeschichtliche Zuordnung, der Gesalbte, der Messias, auf den wir gewartet haben. Damit ist klar, dass der Simon Petrus voll geschnaggelt hat, gecheckt hat, wer dieser Jesus ist. Und jetzt erwidert Jesus und sagt ihm ganz klar, genau so ist es und du hast das erkannt, aber der Geist Gottes hat es dir auch eingegeben. Also es ist kein intellektueller Prozess mehr, das zu erkennen, sondern eine Gabe Gottes. Und er gibt ihm jetzt diesen Namen Petrus, und da sind wir immer noch beim Namen, denn in Petrus steckt der Begriff des Felsens, der Fels. Und das ist ein Wortspiel sozusagen, er bekommt den Namen, aber auch hier ist dieser Name ein Programm, denn wir kennen das Gleichnis des Hausbaus, wo es immer heißt, ein Haus muss man auf einen felsigen Grund bauen und nicht auf Sand. Und da ist dieser Petrus-Name hingedeutet, das heißt, er übereignet ihm und dem Jüngerkreis später die Gemeinde. Das passiert hier dem Zusammenhang. Also, Namen, zentrales Thema, und zwar im Alten Testament und im Neuen Testament und für uns heute immer noch wichtig. Fazit: Gott ist nicht in den Griff zu bekommen, nicht menschlich und schon gar nicht wissenschaftlich, intellektuell, und wird dadurch niemals für uns verfügbar sein. Beide Benennungen machen aber eins klar: Wenn ich diesen Gott Jahwe kennenlernen möchte, muss ich mich auf ihn einlassen. Und das geht nur über den Weg der gemeinsamen Beziehung. Simon Petrus ist da ein tolles Beispiel. Das einzig Konkrete, Verbindliche in Gottes Offenbarung bei Mose ist der Hinweis auf Erfahrungen. Erfahrungen, die andere gemacht haben oder die ich gemacht habe oder noch machen werde. Jahwe, ich will für dich da sein und du wirst Gelegenheit haben, dies zu merken, wäre die Übersetzung für uns heute. Jesus als konkrete Person setzt letztlich diese Tradition fort. Wir haben angefangen, und damit komme ich zum Schluss der Predigt, mit einem Märchen, dem Rumpelstilzchen, und haben über das Rumpelstilzchen-Märchen gemerkt, wie wichtig Namen sind und gerade im Beispiel des Märchens, wie Namen eben auch Macht geben über andere Menschen, Menschen verfügbar machen. Wir haben gelernt, dass Name und Person gerade im biblischen Kontext immer eine Einheit bilden, dass oft eine Verheißung auf Namen liegt oder ein Wunsch, den man Kindern mitgibt sozusagen. Und wir haben dann die Berufung des Mose betrachtet und da Gott kennengelernt, der sich eben nicht mit einem Namen vorstellt, sondern letztlich mit seinem Wesen vorstellt, mit einem Programm, ich bin da, so übersetzt. Gott ist da, so ist die Zusage, aber er ist nicht beliebig verfügbar wie ein Talisman oder eine Götterstatuette, die ich mal eben hervorzaubern kann, wenn es mir danach ist. In der Berufungsgeschichte Mose lernen wir Gott kennen, der mich beim Namen ruft. Und was daraus resultiert ist, dass er mich und dass er dich persönlich kennt und an dir und an mir persönlich interessiert ist. Christsein lebt von persönlicher Beziehung. Christsein ist keine bloße Idee oder philosophische Lehre. Ich kann über das Christsein nachdenken, ich kann Logisches und Unlogisches rausziehen, aber letztlich dringe ich nie in diese Beziehungsebene vor, wenn ich sie von außen betrachte. Das ist wie im echten Leben. Gott ist nur in der persönlichen Beziehung erfahrbar. Ich muss mich dabei auf ihn einlassen, ihm vertrauen und in gewisser Weise von ihm abhängig machen. Das heißt, Glauben, Gottes Beziehung bedeutet Gottes autonome Heiligkeit und damit Unverfügbarkeit auszuhalten. Und trotzdem ist er als der Ich bin da erfahrbar. Meine Antwort auf Rumpelstilzchen wäre dementsprechend, ach wie gut, dass Jesus weiß, dass ich Holger Besser-Becker bin. Amen.